Und heute kommen wir wieder zu ein paar Textstellen, die das Prinzip der Unterordnung, wie wir es schon in Epheser 5 gesehen haben, untermauern und die Rolle der Frau erläutern. Nun, das ist für uns alle von größter Bedeutung. Für Frauen, die nicht verheiratet sind, ebenso auch für Männer. Und wir alle müssen unterwiesen werden in diesen Wahrheiten. Und ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt, die Berufung der Ehefrau und Mutter. Wir wollen uns dabei auch die Berufung der Ehefrau so genau ansehen, und zwar zuerst aus dem Titusbrief, und unsere Frauen sind mit diesen Texten in unserer Gemeinde sehr wohl damit vertraut. Und ich möchte euch bitten, dass ihr eure Bibeln da aufschlagt, Titus Kapitel 2. Kapitel 2 und die Verse 3 und 5. Und dort sehen wir eine Reihe von Anweisungen, die den meisten, wie gesagt, unter uns wohl bekannt sein könnten oder müssten. Wir wollen sie deshalb nur kurz ansprechen. Und wir beobachten in diesen Versen, wie sich das Prinzip der Unterordnung auf die häuslichen Pflichten einer Ehefrau ausdehnt. In Vers 3, habt ihr das gefunden? In Vers 3 heißt es, dass sich die alten Frauen, genau wie die älteren Männer zuvor in Vers 2, so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Und in Vers 4 erhalten diese älteren Frauen also quasi einen Auftrag. Genauer gesagt werden ihnen die Kategorien des Lehrstoffs für die jüngeren Frauen anvertraut. Und das sind Anweisungen dafür, worin sie junge Frauen unterweisen sollen. Und wir lesen, damit, also ein Zweck, sie die jungen Frauen dazu, erstens ihre Männer und zweitens ihre Kinder zu lieben. Liebe in der Ehe ist nicht einfach eine rein emotionale Angelegenheit. Du verliebst dich nicht einfach und hast dann für den Rest der ehelichen Beziehung nur noch Schmetterlinge im Bauch und das bleibt immer so. Nein, so geht es nicht, sondern Liebe ist ein aufopfernder und hingebungsvoller Dienst, der eine große Hingabe erfordert. In dieser Hingabe können die jungen Frauen am besten durch die älteren Frauen unterwiesen werden. Liebe ist eine privilegierte Pflicht, zu der Gott euch Ehefrauen und Mütter hier aufruft. Und ihr steht dabei unter Gottes Führung und seinem Schutz, denn er ordnet diese Dinge für euch an. Und genau diese Berufung, dieser Berufung gemäß sollt ihr jüngeren Frauen belehrt werden, sowohl was den liebevollen Umgang mit euren Männern als auch mit euren Kindern anbetrifft. Ihr seid zuerst berufen, eure Ehemänner und dann auch eure Kinder zu lieben. Und Vers 5 sagt außerdem, dass ihr besonnen, keusch, häuslich und gütig sein sollt, so wie dass ihr euch euren Männern unterordnet. Genauso lesen wir es in Vers 5. Ihr sollt also in erster Linie damit besorgt sein und darum besorgt sein, heilig zu sein. Und dann in eurer Domäne des Haushaltes zu arbeiten. Das ist häuslich. Das ist das Wort häuslich. Das häuslich in diesem Vers bedeutet nicht, dass ihr nicht allzu gerne auf Reisen geht und ihr lieber in den eigenen vier Wänden zu Hause bleibt und eine Reise nach, was weiß ich, nach Bayern eine Last ist. Nein, das griechische Wort oikourgos ist ein zusammengesetztes Wort, ein sogenanntes Kompositum aus zwei Bestandteilen, also Haus und Arbeit. Wenn ihr dieser Berufung gerecht werdet, dann arbeitet ihr als Ehefrauen in dieser Domäne, in der Sphäre des eigenen Haushaltes, besonders wenn ihr Kinder habt, die eure Begleitung und Erziehung brauchen. Die älteren Frauen können euch Jüngeren dabei beibringen, dass ihr das mit allem Einsatz tut. Sie können euch ernsthaft dazu ermahnen, das mit allem Fleiß zu tun. Denn vielleicht erinnert ihr euch an die Sprüche in Kapitel 18 und Vers 9, heißt es, schon wer nachlässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder oder eine Schwester des Zerstörers. Es soll also hart gearbeitet werden, auch zu Hause. Sei nicht faul und höre dir willig die Ratschläge an, die dir eine reifere Frau in Bezug auf die Organisation des Haushalts geben kann. Lass dich belehren, wie du die Bedürfnisse deines Mannes und deiner Kinder bei Zeiten erkennen kannst und dafür sorgst, dass die Atmosphäre im eigenen Haus eine gesegnete und geordnete ist. Manchmal hört man unreife Ehefrauen sagen, dass sie vor Langeweile im eigenen Haushalt sterben würden. Ihr Lieben, das zeugt nur von Unkenntnis. Ein geordnetes Zuhause ist ein Zuhause, das die Weisheit einer gottesfürchtigen Frau braucht. Das Ordnen geschieht nicht einfach so nebenbei. Genauer gesagt ist das Zuhause sogar dein Herrschaftsbereich. Paulus spricht davon in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 14. Da fordert er die jüngeren Witwen auf, zu heiraten, Kinder gebären und den Haushalt zu führen. Und das Haushalt führen ist ein Verb im Griechischen und ist auch ein zusammengesetztes Wort aus zwei deutlichen Begriffen. Oiko despoteo ist Haus und Herrschen. Die Ehefrau, die Mutter im Haus, ist eine Herrscherin des Haushalts. Als solche, die du geheiratet hast, egal ob eine Witwe warst oder Jungfrau, gilt es für dich, über deinen Haushalt zu herrschen, mit einer von deinem Mann delegierten Autorität. Liebe Schwestern, dein Zuhause ist dein Haushalt und du bist die Chefin darüber. Beschäftige dich eingängig mit dieser gottgegebenen Aufgabe zur Ehre Gottes und zur Freude deiner ganzen Familie. Meide die Dummheiten, die dich aus deinem jungen Witwenschaft ergeben können, sagt Paulus. Du bist zu jung, sagt Paulus, um untätig zu sein, indem du in fremden Häusern herumläufst und nur untätig sein wirst, sondern auch geschwätzig, nicht nur untätig sein wirst, sondern auch geschwätzig und neugierig wirst. Und damit anfängst zu reden, was sich nicht gehört. Deshalb heirate, wenn es dir möglich ist, und gehe der Berufung einer verheirateten Ehefrau nach. Das alles sollt ihr Ehefrauen und Mütter aus einem äußerst gewichtigen Grund lernen und auch tun. Und damit komme ich jetzt schon zu meinem zweiten Punkt. Die Motivation der Berufung, treu zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch an Kolosser. Im Kolosserbrief heißt es dort in Kapitel 3, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Oder 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Aber seht einmal in den Text dort in Vers 5, wie der Vers 5 aufhört. Titus Kapitel 2, Vers 5 heißt es, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gott zu ehren ist die positive Seite, positiv ausgedrückt, hier wird es negativ ausgedrückt, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Die Verse 3 bis 5 enthalten zwar nur eine Reihe von kurzen Geboten, ihr Lieben, aber sie sind trotz ihrer Kürze äußerst wichtig, denn daraus ergeben sich gewaltige und weitreichende Implikationen. Worum geht es dabei? In erster Linie geht es dabei darum, dass Gottes Wort nicht verlästert wird, denn wir alle wollen ihn ehren. Wo auch immer die Frauenbewegung ihren Einfluss erfolgreich geltend gemacht hat und damit vor allem die Gemeinde Gottes angreift, wird als erstes das Wort Gottes angegriffen. Es wird untergraben. Es wird verlästert. Und ihre Vertreter greifen mit ihren gelebten Auffassungen die Schrift an. Sie verdrehen all diese deutlichen Aussagen Gottes, sie verändern das Wort Gottes und legen sie neu aus. Sie präsentieren all diese revisionistischen Auslegungen des Wortes, überholte, und denken, das muss alles überholt werden. Sie produzieren sogar Bibel in gendergerechter Sprache, Bibeln, die sie als politisch korrekt ansehen. Und auch Frauen, die sich im Rahmen des Christentums aus der ihnen von Gott zugedachten Rolle lösen wollen, greifen Gottes zeitloses und irrtumsloses Wort an. Nun, auch wenn du nichts mit dieser Frauenbewegung am Hut hast, ist es genau das, was du letztlich tust, wenn du Gottes Anweisung für deine Berufung nicht ernst nimmst oder ignorierst. Dabei ist ein solcher Angriff auf das Wort Gottes nicht einfach ein direkter Angriff. Nein, es handelt sich um einen recht subtilen Angriff. Das Wort wird von Menschen gelästert, wenn sie euch beobachten, weil ihr gegen Gottes klares Gebot verstoßt. Ihr sagt, ich bin eine Christin und du lebst wie ein Heide. Dadurch wird das Wort Gottes verlästert. Frauen und Männer, die diese Bewegung durch ihr Handeln unterstützen, gehen gegen das Wort Gottes an. Jeder Einzelne. Und sie lassen sich dabei von den Lehren der Dämonen beeinflussen. So ernst ist es. Hinter all diesen Dingen stehen nämlich Mächte der Finsternis. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern genau gegen diese finsteren Mächte. Und wenn man die Berufung als Ehefrau und Mutter verlässt, dann ist das nicht ein kleines Versehen. Es ist vielmehr ein satanischer Angriff, bei dem Frauen denken sollen, dass sie in ihrem Verhalten, zum Beispiel bei der Arbeit in der Geschäftswelt, fortschrittlich sind, in Wirklichkeit aber dem Wort Gottes ungehorsam sind. Es sind Angriffe, die so gelenkt werden, dass Frauen durch ihr Verhalten das Wort Gottes entehren. Das Wort Gottes wird dadurch in seiner Bedeutung geschmälert. Liebe Schwestern, tut es bitte nicht. Und ich weiß, ihr wollt das Wort Gottes erhöhen und Gott selbst durch euer Leben ehren. Und ihr solltet diese Anweisung deshalb auch um eurer eigenen Freude willen befolgen. Und die Tatsache ist, dass wenn ihr in der Ehe Gottes Segen erleben wollt und die Ehe zu der Gnade des Lebens werden soll, zu der Gott sie bestimmt hat, dann müsst ihr diesen Anweisungen folgen. Es geht kein Weg daran vorbei. Vor allem aber könnt ihr nur auf diese Art und Weise in der uns beobachtenden Welt ein Zeugnis sein, wenn ihr Gottes Wort befolgt. Schließlich bekennen wir uns ja zu Gott und seinem Wort, dass es für uns bindend ist und eine Quelle des Segens. Wenn Frauen also ihre Unabhängigkeit suchen, dann besteht dadurch oder entsteht dadurch einfach nur sehr viel Unehre Gottes. Ihr ruiniert damit nicht nur die eigene Ehe, sondern euer Zeugnis, schmälert das Wort Gottes, das Gott, wie er es in Psalm 138, Vers 2 gesagt hat, groß gemacht hat. Er hat es groß gemacht über all seinen Ruhm hinaus. Nun, wie kommt es, dass Frauen aus ihrem eigenen Haushalt, und ich rede jetzt gewöhnlich von Frauen, die Kinder haben, die eine Mutter im Haushalt erfordern. Natürlich können ledige Frauen auch in der Arbeitswelt beschäftigt sein und auch wenn keine Kinder zu Hause sind und Freiraum dafür da ist. Aber ich rede in erster Linie zu Müttern. Wie kam das alles, dass es so entstanden ist? Nun, im Jahre 1963 schrieb eine gewisse Betty Friedan ein Buch, damals in Amerika, das mit dem Titel Das weibliche Geheimnis. Und das wird heute weithin als Auslöser für die zweite Welle des Feminismus in den Vereinigten Staaten angesehen. Und in diesem Buch sagte sie den Frauen, verlasst euer Heim und geht arbeiten. Und sie plädierte unter anderem für einen neuen Lebensplan für ihre Leserinnen der vorsah, Hausarbeit nicht als Karriere zu betrachten. Ihre Leserinnen sollten nicht versuchen, die totale Erfüllung allein durch Ehe und Mutterschaft zu finden, sondern vielmehr eine sinnvolle Arbeit in der Geschäftswelt zu finden, die die geistigen Fähigkeiten der Frau voll ausschöpft. Als würde das zu Hause nicht der Fall sein. Betty Friedan erörterte darin die Konflikte in ihrem Buch, mit denen manche Frauen auf ihrer Reise zur Selbstverwirklichung konfrontiert werden, einschließlich ihrer eigenen Ängste und des Widerstands anderer. Nun, das Buch schlug in dem Jahrzehnt der sexuellen Revolution ein wie eine Bombe. Es sorgte dafür, dass letztlich die Frauenbewegung so beliebt wurde. Aber hört einmal gut zu. 20 Jahre später schrieb eben diese Betty Friedan noch ein weiteres Buch, das den Titel Der zweite Schritt oder The Second Stage, ja, der zweite Schritt, ein neues feministisches Konzept, war der Titel. Darin sagte sie Folgendes: Der Feminismus hat versagt. Ich bitte euch, berufstätige Frauen, eindringlich, verlasst den Arbeitsplatz und geht nach Hause. Welch eine Wende. Ein 20-jähriges Experiment hatte versagt und es versagt noch immer. Bei uns zu Lande ist diese Versagensnachrichten offenbar nicht so durchgedrungen. Der deutlichste Ausdruck der Rebellion einer Ehefrau gegen Gottes Ordnung ist die unabhängige, berufstätige Ehefrau, wie wir es heute in unserem Land beobachten. Und unsere ganze Gesellschaft hat diese Lüge der Selbstverwirklichung geschluckt, sodass Ehefrauen mit Kindern ohne einen Job am Arbeitsmarkt künftig finanziell erhebliche Nachteile im Alter erleben werden. Und genau aus diesem drohenden finanziellen Defizit aus dem Wege zu gehen, laufen Frauen in Scharen einer Arbeit nach. Und das sind Frauen, die kleine Kinder zu Hause haben. Und weil die jüngeren Frauen das Feld der Berufstätigkeit anführen, verbringen viel zu viele Kleinkinder einen Teil ihres Tages in Einrichtungen außerhalb des Hauses. Selbst gläubige Frauen haben dem Hain den Rücken gekehrt und solche, die es nicht tun, werden häufig als Heimchen am Herd belächelt. Aber die Frauen in der Welt kämpfen geradezu um diese Unabhängigkeit und wollen Selbstverwirklichung. Und unsere Gesellschaft hat sie massiv darin unterstützt. Ihr Lieben, das spricht von einer totalen Verführung. Die Abkehr vom Heim, die Abkehr von Kindern, die Isolation der Ehefrau als unabhängige und berufstätige Frau spitzt die bereits verfluchte und unter Angriff stehende Einheit, die wir als Ehe kennen, noch weiter zu. Wir wissen, dass sich unsere Regierung für die Arbeitsplätze von Müttern zunehmend mehr verausgabt. Das ist schon fast ein Kult. Ja. Ehen werden aufgegeben, Familien scheitern und die Folgen sind absolut verheerend. Und all diesen Menschen, die berufstätige, unabhängige Ehefrauen befürworten, solche, die sich nicht unterordnen wollen, Gott nicht unterordnen wollen und auch ihren Männern nicht unterordnen wollen, appellieren an den Stolz der Frauen, sie appellieren an ihre Selbstachtung. Du willst doch nicht wohl deine Zeit mit deinen Kindern zu Hause verbringen. Geh doch mal zur Arbeit, mach was Gescheites. Sie appellieren gewissermaßen an ihre Sünden. Und sie fordern sie auf, ihre Sklavenrolle als Ehefrau und Mutter hinter sich zu lassen und sich etwas Würde als echter Mensch zu verschaffen. Sie appellieren an ihre Begierden für materielle Dinge. Stell dir vor, was du dir kaufen kannst, wenn du arbeiten gehst. Sie appellieren an ihr starkes, ausgeprägtes Verlangen zu herrschen. Ihr Lieben, leider sind es gerade diese berufstätigen Mütter und Ehefrauen, die sich nicht unterordnen, die zu den verlorenen Kindern der Jugendkriminalität und dem mangelnden Verständnis der von Gott bestimmten Rollen zu Rebellion, Einsamkeit, Ehebruch, Scheidung und was es sonst noch alles gibt, tatkräftig beitragen. Sie ordnen sich ihren eigenen Ehemännern nicht unter, verlassen das eigene Zuhause und die Ergebnisse sind einfach nur katastrophal. Und wenn Ehefrauen die von Gott bestimmte Ordnung ignorieren, dann gerät alles durcheinander. Und die göttliche Berufung von Frauen, ihr Lieben, besteht darin, zu Hause zu sein, um, lasst es mich ergänzen, dort zu arbeiten, wie wir gehört haben. Nicht damit du die neueste Seifenoper dir angucken kannst und deine Potatoes essen kannst, deine Potato-Chips, deine was weiß ich. Nein, du sollst hart arbeiten zu Hause. Das ist es, was Titus 2,5 sagt, wenn ihr dort das Wort häuslich lest. Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen und ihre Berufung in dem Umfeld ihres Zuhauses finden. Sie sollen sich der Führung ihres Mannes furchtlos anvertrauen und es sich zur Priorität machen, sich um ihren Haushalt zu kümmern, vor allem, wenn Kinder da sind. Nun, schaut einmal in 1. Korinther Kapitel 7, 1. Korinther 7 und Vers 34. Dort finden wir eine Aussage, bei der Paulus über Dinge im Hinblick auf die Ehe und Scheidung und Menschen und Jungfrauen, die nie verheiratet waren, spricht. Und dort am Ende des Kapitels nennt er einige Vorteile des Ledigseins. Leben ledig sein kann ein sehr großer Segen sein. Wenn ihr eure Berufung darin erkennt und Gott das für euch vorgesehen hat, denkt niemals, dass ihr um jeden Preis heiraten müsst. Denn das Einzige, was schlimmer ist, als sich zu wünschen, verheiratet zu sein, ist, sich zu wünschen, nicht mit diesem Mann verheiratet zu sein, wenn das nicht der Richtige ist. Nun, bevor ihr also eine Ehe eingeht, solltet ihr sicher sein, dass es Gottes Plan für euch ist. Und wenn du Single bleiben kannst und Gott das so für dich vorsieht, dann ist das Leben einfacher. Vers 34, die Unverheiratete, das wäre in diesem Kontext eine geschiedene Frau. Und da geht es weiter, und die Jungfrau, das wäre eine Frau, die nie verheiratet war und der Unverheirateten gleich ist. Sie ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sowohl sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Mit anderen Worten, gibt es für die geschiedene Frau, die jetzt wieder alleine ist, und für die Jungfrau, die nie verheiratet war, nur eine Sache, auf die sie sich wirklich konzentrieren muss. Und das ist die Sache des Herrn und wie sie heilig sein kann an Leib und Geist. Aber betrachtet einmal das Ende des Verses. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Worum sorgt sich in erster Linie eine Frau in dieser Welt? Wie sie ihrem Mann gefällt. Das ist es, wofür sie lebt. Das ist ihre Berufung. Das ist eine Berufung als Ehefrau. Die Ehe wurde nicht als ein Ort zur Austragung ehelicher Kämpfe geschaffen. Sie wurde dazu bestimmt, ein Ort zu sein, an dem die Frau sich bereitwillig der Führung ihres Mannes unterstellt und danach strebt, ihm zu gefallen. Ich meine, das ist relativ einfach. Gefällt deinem Mann etwas, dann tue bereitwillig, was er sich wünscht. Ich meine, das ist nicht so schwierig. Gefällt deinem Mann etwas nicht, dann unterlasse das und vermeide diese Dinge. So einfach ist das. Nun, einige von euch denken jetzt, oh, das ist mir zu einseitig. Stimmt, das ist einseitig. Aber keine Angst, liebe Frauen, der Ausgleich wird noch kommen. Wir kommen zu den Männern. Wartet noch ein paar Tage, bis wir zu Epheser 5, Vers 25 kommen und die folgenden Verse dort auch betrachten, wenn es primär um die Männer geht. Lasst euch jetzt aber bitte zu diesem Zeitpunkt warnen und führt ein sittliches und Gott wohlgefälliges Leben, bleibt eurer Berufung treu und verlästert nicht das Wort Gottes. Nun, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass eine Ehefrau diese große Aufgabe hat, die Gemeinde darzustellen. wie sich eine Gemeinde ihrem Mann, dem Herrn unterordnet, so sollt ihr das widerspiegeln in eurem Leben, in der Verhältnis zu eurem Ehemann. Tut, was das Wort Gottes sagt, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Lasst euch nicht in gleicher Weise wie einst Eva verführen. Und damit kommen wir zu Punkt 3, die Bewahrung. Die Bewahrung der Berufung, untreu zu sein. Das ist die Bewahrung vor dem Untreusein. Es geht um die Bewahrung davor, der Berufung, untreu zu werden. Und diese Furcht hatte Paulus auch schon einmal zuvor an einer anderen Stelle, in einem anderen Kontext, für die ganze Gemeinde, als er sagte, ja, ich fürchte, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Lass dich nicht verführen, egal ob du Mann oder Frau bist. Also das lag Paulus und das liegt auch uns am Herzen, euch von der Verführung dieser dämonischen Denkweise zu warnen und euch zu zeigen, wie ihr davor bewahrt werden könnt. Übrigens, ich denke, das ist die Absicht des Paulus, als er im ersten Timotheusbrief Dinge in Hinsicht auf die Zucht, die Sittlichkeit einer Ehefrau schrieb. Bitte schlagt mit mir auf, 1. Timotheus, Kapitel 2. Dort ab Vers 9. Lass uns den Abschnitt dort lesen. In 1. Timotheus 2 und ab Vers 9 heißt es, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbaren Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zu Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, nach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau wurde verführt, aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Und der Zusammenhang in diesem Text ist sehr wichtig. Es geht hier im Grunde um Anbetung. Und das sehen wir, wenn wir unmittelbar davor bis zu Vers 8 lesen, in Vers 8, wo Paulus die Klammer der Anbetung der Männer, die sich in Vers 1 geöffnet hatte, schließt. Da geht es um Anbetung. In Vers 9 nun setzt sich die Thematik der Anbetung quasi für die Frauen fort, denn Paulus schreibt, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nun, was bedeutet das? Frauen, die ein Leben der Anbetung führen, tun das durch gute Werke, und zwar im Kontext ihrer Berufung. Sie sollen sich nicht übermäßig viel Gold und Perlen in ihre Haare flechten, um ihren Wohlstand zu zeigen oder angeberisch die kostbarste Kleidung tragen. Und im weiteren Kontext spricht Paulus, wenn ihr dann zu Kapitel 3 kommt und Vers 15, über die Anbetung in der Gemeinde, wie man sich in der Gemeinde verhalten soll. Denkt bei Anbetung nicht nur, ja, wir schließen die Augen und beten, sondern Anbetung ist unser Leben. Und hier wird den Frauen gesagt, so sollt ihr leben, so sollt ihr Gott gefallen, so sollt ihr euren Männern gefallen und so sollt ihr Gott in erster Linie gefallen. Und wenn ihr Frauen also zur Anbetung in die Gemeinde kommt, dann takelt euch nicht so auf, als ob ihr zu einer Modenschau geht oder in einen Farbkasten gefallen seid. Nein, die Schamhaftigkeit und die Zucht ist die rechte Art der Anbetung, die sich in euren guten Werken ausdrückt. Das ist die angemessene Anbetung. Ein Leben in Schamhaftigkeit und Zucht. Und so heißt es dort, der Schamhaftigkeit und Zucht entsprechend, Vers 11, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Und ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren und auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Ihr Lieben, das ist typisch für eine Frau, die sich zur Gottesfurcht bekennt. Und aus diesem Grund sehen wir in der Ordnung Gottes für die Gemeindeversammlung keine lehrenden Frauen. Habt ihr schon gewundert? Bei uns predigt keine Frau. Bei uns lehrt keine Frau. Es sei denn, sie lehren Kinder oder andere Frauen. Frauen sind nicht zum Predigen berufen, sondern sie sitzen in der Versammlung, hören zu, lernen in aller Stille. Und das ist kein neuzeitlicher Gedanke, kein paulinisch-chauvinistisches Konzept, sondern geht auf Gott und auf seine Schöpfungsordnung zurück. Vers 13. Denn Adam wurde zuerst gebildet, dann Eva. Und danach fährt Paulus fort, um zu zeigen, dass es nicht Adam war, der der Täuschung erlag, sondern die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Vers 14. Deshalb ist die göttliche Schlussfolgerung folgende. Eine Frau steht sowohl aufgrund der Schöpfungsreihenfolge als auch aufgrund ihrer Verletzlichkeit nicht in einer Position der Autorität. Sie muss sich in ihrem Leben der Schamhaftigkeit und Zucht, was ihre Anbetung ausdrückt, dem Schutz ihres Mannes unterstellen, damit sie nicht verführt wird. Nun, das war bereits Gottes Absicht, als er Adam und Eva schuf oder Eva als Gehilfin schuf. Nun, ihr Frauen, denkt bitte jetzt nicht, dass ihr Bürgerin zweiter Klasse seid. Bürgerin bestimmt dazu, unter dem Patoffel eures Ehemannes zu leiden. Nein, das ist ganz und gar nicht die Absicht. Im Gegenteil. Bitte seht auf den Schluss in Vers 15. Sie soll aber bewahrt werden. Und wenn du so im Gehorsam lebst, wie es hier und in der Schrift beschrieben wird, dann ist das zu deinen Gunsten, deinem Vorteil und zur Ehre Gottes. Nochmals, wofür wird eine Frau und wie bewahrt? Was sagt der Text, Vers 15? Ich lese Schlachter, sagt einfach, sie soll aber davor stehen, in Klammer, seht ihr das? Sie soll davor bewahrt werden. Was ist der Zusammenhang? Naheliegend ist, dass in diesem davor die Übertretung aus Vers 14 zu sehen ist. Sie soll vor dieser Übertretung bewahrt werden, dass sie nämlich sagt, ich werde unabhängig, ich gehe in diese Welt, ich werde eine reiche Frau, eine Geschäftsfrau, meine Kinder gebe ich ab. Davor soll sie bewahrt werden. Und das Wort bewahrt. In diesem Vers ist es im Griechischen sozo und bedeutet retten. Und viele treue Bibelleser der Luther 1912 werden immer wieder mit der Übersetzung konfrontiert, wenn sie lesen, sie wird aber selig werden durch das Kinderzeugen. Wir haben selbst solche Leute kennengelernt, die das glaubten, dass ihnen durch viele Kinder das Heil zuteil werden würde. Sie haben gedacht, wir werden dadurch gerettet, dass wir viele Kinder haben. Ihr denkt, das kann nicht sein. Doch. Und nachdem dieser Mann mit uns gesprochen hatte und schon 8 Kinder hatte und entdeckte, dass das gar nicht stimmte, war er ein bisschen sauer. Er hat schon 8 Kinder gehabt. Was für eine furchtbare Verführung. Rettung der Seele von Sünde durch Fruchtbarkeit ist niemals der Gedanke hier. Ehefrauen können vielmehr von der Sünde des feministischen Unabhängigkeitsdenkens, von der Sünde autonomen Handelns zur Selbstverwirklichung bewahrt werden, wenn sie ihrer mütterlichen Berufung treu bleiben. Das Kindergebären spricht übrigens hier nicht von der Reichsmütteridee des Nationalsozialismus, wo die Frauen gewissermaßen als Heldengebärmaschinen galten. Nein, das ist nicht damit gemeint. Der Text spricht vielmehr davon, dass Mütter ihrer Berufung gemäß Kinder bekommen, sie im eigenen Hause erziehen und damit von der Übertretung Evas geschützt sind. Sie, schaut mal in den Text, ist jetzt Mehrzahl, sind die Mütter, die vor Sünde geschützt werden, wenn sie als Ehefrauen und Mütter in ihrer Liebe, Schamhaftigkeit und Zucht in der häuslichen Berufung verharren. Wenn du darunter bleibst, das ist ein Schutz. Wenn du zu Hause bist und Kinder großziehst, ist es ein Schutz, dass du nicht in diese Verführung gerätst. Mütter, wie ihr wisst, sind diejenigen, die die ersten Jahre die Kinder besonders umsorgen. Und sie werden so dringend gebraucht, während der Mann in aller Regel der Brotverdiener ist. Wir Männer kommen nach der Arbeit nach Hause und spielen dann mit den Kindern oder haben dieses kleine Zeitfenster noch am Wochenende dazu. Aber ihr Frauen, ihr tut das den ganzen Tag über, besonders mit nicht schulpflichtigen Kindern. Das ist die wunderbare Berufung einer Frau und Mutter. Dein Einflussbereich ist dein Heim. Du führst den Haushalt, du arbeitest zu Hause, du liebst deine Kinder, du liebst deinen Mann und du ordnest dich ihm unter. Und dabei bewahrt der Herr dich. Und dadurch wird du durch deine Zucht angebetet. Es geht eigentlich in diesem ganzen Abschnitt auch um Zucht. Er fängt mit Zucht an und hört mit Zucht auf. Nun, diese großartige Rolle der Ehefrau sehen wir auch in dem Vorbild. Wir kommen zu dem vierten Punkt, dem Vorbild der Sprüche 31 Frau. Und die Frauen denken, oh ja, jetzt kommt Dieters Version. Oder? Nun, auch Sprüche 31 ist unseren Frauen sehr wohl bekannt. Schlagt eure Bibeln bitte trotzdem auf. Sprüche 31 ist ein wunderbares Kapitel, ein wunderbares Vorbild einer berufenen Ehefrau. Und da geht es um die Beschreibung einer tugendhaften Ehefrau und Mutter. Das Ganze beginnt in Sprüche 31, Vers 10. Und ihr lieben Männer, passt jetzt gut auf. Das ist die Art von Frau, von der ihr träumt und nach der ihr Ausschau haltet. Das ist, was jede Frau anstreben sollte. Vers 10, eine tugendhafte Frau. Wer findet sie? Wir wissen, das ist sehr schwer zu finden. Sprüche 18 sagte Salomo zuvor, wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von Jahwe. Und Sprüche 19, Vers 14 sagt er später, Haus und Besitz erbt man von den Vätern, aber eine verständige Ehefrau kommt von Jahwe. Und Sprüche 31, 10 sagt, sie ist weit mehr wert als Perlen. Und zwar die kostbarsten Perlen. Vers 11, auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes. Zuerst müsst ihr so eine Frau finden, der ihr in allem vertraut und alles anvertrauen könnt, der ihr mit Beziehungen vertrauen könnt, der ihr eure Kinder anvertrauen könnt, der ihr euer Geld und euren Besitz anvertrauen könnt. Da heißt es an Gewinn mangelt es ihm nicht. Vers 12. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Oh, was für ein super Traum. Alle Tage. Das ist beständige Kostbarkeit. Und sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Nun, ihre Domäne ist der Haushalt, aber für ein gutes Angebot nimmt sie auch weite Wege auf sich. Sie ist eine Frau, die mit ihren Händen arbeitet und jeden Weg in Kauf nimmt, um ein Schnäppchen zu bekommen. Vers 15. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus. Sie ist früh fleißig und sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Boah, sie war wirklich eine sehr geschäftstüchtige Frau von ihrem eigenen Zuhause aus. Und sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Nun, Irgendwie hat diese Frau es geschafft, nebenbei ein kleines Geschäft mit eigenen im eigenen Zuhause aufzubauen und etwas Geld zu verdienen, um auszuhelfen. Wir wissen, das wird heute auch vielerorts nachgemacht. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme und ihre Fitness. Sie kam nicht aus dem McFit, aus dem Fitnessstudio, sondern aus ihrer Arbeit. Das Leben zu jener Zeit war schwer. Was machte man, wenn man Kleidung brauchte? Man fertigte sie an. Wenn man Kleidung wusch, dann musste man schrubben. Denn Waschmaschinen gab es nicht. Die gehen sowieso nur kaputt. Stimmt's, Martin? Ja. Wenn ihre Familie etwas essen wollte, bereitete sie es selber zu. Fertiggerichte aus der Truhe, aus dem Supermarkt und eine Mikrowelle, die kannte sie nicht. Wenn man etwas zu essen haben wollte, musste man es anpflanzen. Wenn man etwas anpflanzen wollte, brauchte man ein Feld. Wenn ihr dann also eine Frau geheiratet habt, dann musste sie, um Mahlzeiten zuzubereiten, ein Feld kaufen, dieses Feld pflügen, das Feld bepflanzen, jenes Feld abernten und dann das Essen zubereiten, während ihr Ehemann demgegenüber möglicherweise Geschäfte in der Stadt zu erledigen hatte. Ja, ich nehme an, er hat ihr auch geholfen dabei. Aber ich möchte euch nur zeigen, was dieser Frau alles zugeschrieben wird. Vers 19, sie greift nach dem Spinnenrocken. Einige sagen, der spinnt, der rockt. Aber nein, das ist ein Gerät, mit dem man Kleidung hergestellt hat. Und ihre Hände fassen die Spindel. Das ist nicht die Fernbedienung. Sie webt Umhänge. Und ihre Winter wurden damals auch sehr kalt. Vers 20, sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Diese Familie hatte nicht nur warme, sondern auch schöne Kleidung. Und zudem hatte sie in ihrer Mutter und Ehefrau eine freigebige und gütige Person. Sie macht sich selbst Decken, Lein und Purpur ist ihr Gewand. Ich meine, die hat nicht nur irgendwie ein paar Säcke zubereitet und hat gesagt, zieh mal diesen Sack an und dann kannst du mal rumlaufen. Nein, das waren schöne Kleider. Und wisst ihr was? Ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren. Und dann sagten sie von diesem Mann, das ist der Mann von so und so. Und alle wussten, von der Frau. Naja, ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie alle wussten sehr genau, welch edle Frau dieser Mann besaß. So wie wir das heute auch bei gesegneten Männern in der Gemeinde sehen. Wir Männer können nicht das sein, was wir sind, wenn wir nicht eine Frau haben, die sich einsetzt. Sie fertigt Hemden und sie verkauft sie. Boah, Geschäftsfrau. So verdient sie ein wenig Geld. Na, irgendwie muss sie ja auch den Acker gekauft haben. Vers 24. Und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Was bedeutet das? Nun, das spricht davon, dass sie im Voraus plant und sie denkt an das, was kommt. Sie ist für das Kommende einfach gewappnet. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Was für ein wunderbares Vorbild, auch für ihre Kinder. Sie behält die Vorgänge, und das ist sehr wichtig, in ihrem Haus im Auge und ist nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Sie ist einfach die Beste für ihren Ehemann. Genau, legt euren Arm gerne um eure Frau jetzt. Sie ist einfach die Beste. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Nun, es fällt auf, dass all ihre Arbeit sich worum dreht? Um ihren Haushalt und um den Ehemann und um die Kinder und um Bedürftige. Das sind die Bereiche, auf die eine Frau ihr Leben konzentrieren muss. Manche Frauen, die die feministische Agenda geschluckt haben, haben sich in die Geschäftswelt begeben, mit anderen Frauen und Männern konkurriert, Arme raus, durchsetzen, Geld verdienen. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Nun, einige Frauen sind in der Geschäftswelt und ein paar später merken sie, dass in ihnen eine schreckliche Leere ist. Keine Kinder. Kinder wurden hinten angestellt, keine Zeit für Kinder. Kinder sind nur eine Belastung, können wir nicht brauchen. Aber dann irgendwann Mitte 30 oder 40, Anfang 40, man kann ja noch Anfang 40 Kinder haben, fällt ihnen ein, oh, meiner Karriere fehlt noch etwas. Ich brauche noch ein Kind, so ein Püppchen, ja, wo ich mit spielen kann, ja, die mich irgendwie so als wirkliche Frau auszeichnet. Mensch, ja, so ein Kind könnte ich noch gebrauchen. Und bei dieser Einstellung wird Mutterschaft dann als eine Art feministische Errungenschaft betrachtet. Nach dem Motto, ha, ich habe alles erreicht in meiner Karriere, ich bin in der Karriereleiter aufgestiegen, aber mir fehlt noch etwas in meiner Karriere, ich brauche noch ein Kind. Ihr Lieben, diese Kinder sind kein Preis, sie sind kein Ziel, das man erreicht, sie sind nicht ein Mittel, das die eigene Weiblichkeit zu bestätigen, sie sind keine kleinen Puppen, die man in Einrichtungen für frühkindliche Förderkurse besser anzieht als die Kinder anderer Eltern. Oh, die hat eine Marke an und der nicht. Oh, Kick, oh, das ist von Kick. Ja, nein. Kinder sind nicht solche, die euer verletztes Ich und unerfülltes Leben ausfüllen können. Frauen, die Kinder als Mittel zur persönlichen Erfüllung betrachten, verstehen diese Angelegenheit vollkommen falsch. Erstens, weil sie nur eine Erfahrung wollen. Und das ist eine zeitlich sehr befristete Sache. Aber dieses Kind wird für sehr lange Zeit da sein und viele Forderungen stellen. Sie denken, ein Kind, das kann man mal eben so nebenbei noch haben. Habt ihr bemerkt, dass es ein bisschen mehr ist als so eine Nebenbeschäftigung? Zweitens unterschätzt dieser Egoismus den Zweck und die Bedeutung der Mutterschaft, wie Gott sie vorgesehen hat, und verurteilt letztlich dieses kleine Kind in der Regel zu einem sehr tragischen Leben. Oh, zu viel Arbeit. Abgeben. Oh, wann kann ich die in die Kita bringen? Wann kann ich das Kind loswerden? Oh. Das ist eine sentimentale, romantische Auffassung, die viele über die Mutterschaft haben. Und diese Sentimentalität ist gefährlich. Weil immer, wenn lediglich unsere Emotionen der Antrieb sind, Dinge zu Bruch gehen werden. Ihr Lieben, Babys wachen wann auf? Mitten in der Nacht, wenn du gerade eingeschlafen bist und sie werden krank. Manchmal sterben Babys sogar. Zugegeben, die sanfte und süße und emotionale Seite der Mutterschaft, die ist sicherlich kostbar. Aber das ist nur der Fall, weil nüchterne Vernunft und biblische Disziplin mit viel harter Arbeit eine Mutter lenken. Nur dann. Gläubige Frauen müssen in ihrem Umgang mit der Mutterschaft in der Schrift verankert sein, nicht in Emotion. Nur in der Bibel werdet ihr herausfinden, was es bedeutet, eine rechte Mutter zu sein. Liebe Schwestern, ich möchte euch ermutigen, folgt den biblischen Anweisungen. Das ist keine Versklavung der Frau. Vielleicht hört ihr uns im Livestream oder schaut euch später das Video an und denkt, wie die Gemeinde wohl ausgeht. Ob die Frauen da angekettet sind an ihren Stühlen? Immerhin spricht mit unseren Frauen. Das sind ganz normale Frauen. Die sind glückliche Frauen. Lieben, das sind Gottes Maßstäbe. Und wer Gottes Maßstäben folgt, der wird gesegnet sein. Auch wenn wir wie Aliens vorkommen, diesen Menschen, wir gehören nicht in diese Welt. Und das stimmt. Wir unterscheiden uns von dieser Welt. Lasst uns nicht mitmachen in dem, was die Welt uns vorgaukelt. Und noch, wenn es sich noch so klug anhört, oh, du musst deine ganzen Erkenntnisse einsetzen in dieser Welt, damit wir wirtschaftlich vorankommen. So what? Ist ja völlig egal. Dieser Planet geht sowieso unter. Sorg dafür, dass deine Kinder vorankommen und dein Mann sich an dir erfreuen kann. Dann freut sich unser Gott, denn dazu hat er uns geschaffen. Lasst uns darum beten. Amen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns auch in einer gottlosen Gesellschaft einen klaren Standard vor Augen zeichnest. Deutliche Maßstäbe, in denen wir manchmal selbst ins Wanken kommen, wenn wir Menschen um uns herum sehen und sehen, was für Güter sie alle besitzen und wie reich sie sind. Aber Herr, wir sehen auch viele Häuser, die verlassen werden, weil Ehen kaputt gehen und Ehen nicht halten, wo Kinder nur noch eine Nebenrolle spielen und sich darüber gestritten wird, wer nun das Sorgerecht hat und wer nicht. O Herr, du weißt, auch um solche, die das alles hinter sich haben. Danke, dass du uns allen dennoch eine Familie gegeben hast. Und wir wissen, dass die geistliche Familie über der physischen Familie steht. Wie du es selbst gesagt hast, alle, die deinen Willen tun, das sind wirklich unsere Schwestern und Brüder. Herr, du hast uns allen Familie gegeben. Danke dafür. Danke für das große Vorrecht. Danke, dass wir da auch alle eine Aufgabe haben, dass wir berufen sind zum Dienen, einander zu dienen und dich darin zu ehren. Dir sei die Ehre in der Gemeinde und so auch in unseren Familien. Bewahre uns vor Abtrünnigkeit, bewahre uns vor Irrtümern, bewahre uns vor dieser Verführung, dem nachzugeben. Bewahre unsere Ehefrauen davor und unsere Mütter davor, zu glauben, sie müssten sich irgendwo selbst verwirklichen. Danke, dass die Aufgabe der Ehefrau und Mutter eine so hohe Aufgabe ist. Oh, wir brauchen kluge Ehefrauen, wir brauchen kluge Mütter, damit unsere Kinder richtig zugerüstet werden. Dir sei die Ehre dafür. Dich preisen wir und beten wir dich an. In Jesu Namen. Amen.